Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und jetzt, wie versprochen, zu einem Roman, der in diesem Frühjahr die gesamte deutsche Literaturkritik förmlich niedergestreckt hat. Es geht ums Großwildjagen. Und wissen Sie, was hier die Big Five sind? Von diesen großen fünf träumen Safari-Großwildjäger. Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard natürlich als Trophäe. Und genauso heißt ein Roman, wo dem Helden nur eins dieser Tiere noch fehlt, das Nashorn, für das er nun eine der seltenen Abschusslizenzen bekommen hat. Und dann beginnt die Jagd und ich sage Ihnen, dass mir beim Lesen Hören und Sehen vergangen ist. Ich war so begeistert wie betäubt von diesem gewalttätigen Buch. Geschrieben hat es Gea Schouters, eine belgische Autorin, die zu Hause schon bekannt ist durch mehrere Bücher. Dieses ist jetzt ihr erstes auf Deutsch, was sie auch wunderbar spricht. Guten Tag, willkommen Deutschlandfunk Kultur, Frau Schouters.
Guten Morgen.
Bei diesem Thema Großwildjagd, da reagiert man als kritischer Mensch natürlich sofort mit Abwehr. Man denkt ja an alte, reiche, weise Männer, die sowas und sich dabei toll finden. Also dümmstes Macho-Gehabe. Wie sind Sie denn zum Jagen in Afrika gekommen?
Eigentlich, wenn jemand mir bevor 2 oder 4 Jahre gesagt hatte, ich würde ein Buch über den Jagd schreiben, ich hatte es nicht geglaubt, weil ich hatte diesen Thema komplett nicht auf dem Schirm. Ich hatte noch nie darüber nachgetackt. Und ich bin eigentlich beim Recherchieren, also ich war eigentlich am Scrollen auf Facebook, über einen kleinen Zeitungsartikel oder Werbungsartikel gestolpert, über einen Steinbockjagd in Pakistan. Und da stand, dass mit dem Geld, das für diese Jagdlizenzen gezahlt werde, ein Schutz- und Züchtprogramm von der gleichen Art von seltenen Steinböcke bezahlt wird. Und ich bin weitergescrollt und habe dann gedacht, warte mal, was stand da eigentlich, was stand da geschrieben, was muss das eigentlich heißen, dass nur was Geld wert ist, es wert ist, geschützt zu werden. Mhm. Und da hat es angefangen mit der Faszination.
Kommen wir mal zu Ihrem Helden. Der Held ist schon dieser Typus. Das, ne, alt ist er nicht, aber weiß und stinkreich, ein Amerikaner im Investment, Big Business. Sein Name, der ist schon ziemlich Programm. Er heißt nämlich tatsächlich Hunter White. Den Vornamen hat ihm sein Vater gegeben, der ebenfalls passionierter Jäger war und dabei umgekommen ist. Wie haben Sie, Frau Schouters, diesen Helden Hunter für sich entwickelt? Und was macht den, was treibt ihn an?
Das ist immer so eine schwierige Sache. Ich habe eigentlich, glaube ich, eine Schwäche vor Hauptfiguren, die nicht sehr sympathisch sein. Also Hunter White würde natürlich selber sagen, er ist ein sehr ethischer und angenehmer Mann. Ist er eigentlich nicht. Er hat auch seine weniger gute Seiten, aber er kann die Sachen ziemlich gut reden. Und ich finde es immer interessant zu versuchen, mich hineinzuversetzen in die Gedanken von Figuren und Hauptfiguren, die komplett anders sind wie ich selbst und womit ich mir, wenn wir zusammen ein Bier trinken würden, vielleicht sehr schnell streiten würde. Aber ich muss dann immer etwas finden, das wir teilen, weil sonst kann ich diese Figuren nicht von innen aus mit Liebe beschreiben. Und wenn ich damit 2 Jahre verbringen muss, dann braucht man doch ein bisschen Liebe. Und was wir teilen, ist vielleicht eine aufrechte Liebe für die Natur. Und dass Hunter ein etwas sucht, womit er seine Kraft auf physischer Art irgendwo zeigen kann. Und das findet er in der Gefahr von der Jagd.
Mhm. Ich meine, er ist so reich, dass er also ganze Landstriche kauft, um sie dann sozusagen zu schützen. Aber letzten Endes sind es auch wieder Jagdreviere dann. Also wir begleiten diesen Hunter dann in die Savanne auf der Spur des Nashorns, dass er schießen darf. Und das, Frau Schouters, das schildern Sie also in einer Art so sinnlich. Also das Knirschen der Zähne, wenn das Tier Akazienzweige zermalmt zwischen seinen Kiefern, so die flirrende Luft über dem Elefantengras, das bis zu den Knien reicht. Den Geruch von sterbenden Tieren. Und dann war ich doch baff zu erfahren, dass Sie das alles geschrieben haben, ohne ein einziges Mal in Afrika gewesen zu sein.
Ja, es gab Corona. Also ich konnte nicht.
Sie wollten hin, ne?
Ich wollte hin, aber wenn ich jetzt wieder drüber nachdenke, denke ich, es war vielleicht gut, dass ich nicht gegangen bin. Wenn ich gegangen war, dann hatte ich vielleicht meine Figuren nicht antun können, was ich sie jetzt angetan habe. Und dann hatte ich Afrika auch nur aus meinem eigenen Blickwinkel gesehen, weil wir denken immer, wir können die Sachen objektiv anschauen, aber ich glaube, wir nehmen doch immer uns selbst mit. Und jetzt habe ich es eigentlich recherchiert und dann gibt es so viele Quellen, dass man vielleicht ein polyphoner oder ein vielfarbiges Bild von dieses Land und diese Menschen darstellen kann.
Aber wie haben Sie sich auch sozusagen in diese Jagdatmosphäre eingelebt? Also Sie kennen sich mit Waffen aus und Sie beschreiben auch, was der Jäger fühlt, wenn er den Abzug zieht. Und von Hunters Biografie erfahren wir, wie er als Kind mit seinem Großvater gejagt hat. Also man hat das Gefühl, der Autorin oder dem Autor, der das schreibt, dem steckt das Jagen im Blut.
Ich bin irgendwo mit Research ziemlich obsessiv. Also ich will, dass alles stimmt, jeden Detail. Und ich habe mir dann auch 2 Jahre lang drin vertieft. Ich habe mit Jäger geredet, weil ich wissen wollte, wie das so von innen anfühlt. Aber zum Glück habe ich auch sehr schnell beim Recherchieren ein literarisches Genre gefunden, das sich hiermit beschäftigt. Und man konnte es eigentlich koloniale Jagdliteratur nennen. Das ist eher ein angelsächsisches Genre, literarische Variante Hemingway, weniger literarische Variante G.A. Hunter. Mhm. Er war Berufsjäger, hat über seine Reise und Arbeit in Afrika geschrieben. Und der Vokabular konnte man dieser Tagen vielleicht nicht noch nützen. Aber was er so schreibt, über was er spürt und was er fühlt und wie das war, das war natürlich sehr interessant. Und ich finde es auch immer sehr interessant, dann so ein koloniales Genre zu benutzen für einen Roman, die für mich eigentlich eher ein Kritik aufs Kolonialismus ist. Das finde ich dann eine Art von Ironie, die passend ist.
Eine weitere interessante Figur ist Hunters Freund Van Heeren. Das ist ein Berufsjäger, der in Afrika lebt, hat dort eine Lodge, macht viel Geld mit Jagdlizenzen, die er für seine Kunden organisiert. Und dann, und jetzt wird's gespenstisch, er bietet dem enttäuschten Hunter, nämlich das Nashorn kriegt dann nicht, Wilderer schnappen es ihm weg sozusagen vor der Nase. Und er bietet dem enttäuschten Hunter jetzt etwas anders, also über die Big Five hinausgeht, kennst du die Big Six, sagt er. Und das ist die Jagd auf einen Menschen, einen jungen indigenen Mann, selbst ein geschickter Jäger in der Tradition seines Stammes, der ausgesucht wird von seinem Dorf, der sich freiwillig meldet, dass Hunter ihn für ein Vermögen tötet. Und das ist eine vollkommen kranke Logik, die da entwickelt wird. Das Dorf wird reich, wenn der junge Mann sich opfert. Das ist dasselbe wie mit dem Steinbock in Pakistan, ne?
Ja, und das klingt wie ein sehr krankes Idee, aber das Schlimmste ist, dass es eigentlich nicht von mir gekommen ist, aber auch wieder aus dem Zeitungsstück. Und da hat man geschrieben über so ein indigenes Volk, das aus seinem Originalland vertrieben war, das 2 Generationen lang in die Stadt gewohnt hat und das jetzt reintegriert wird in sein Originalrevier, um da die ökologische Gleichgewichte wieder darzustellen. Und dann, ich habe es gelesen und gedacht, warte mal, wenn wir mit die gleichen Worten wie Reintegration oder Revier über Menschen reden, womit wir normalerweise über Wölfe oder Bären reden, sehen wir die Menschen dann auf der gleichen Art an, als ob sie Tiere waren. Und heißt das dann eigentlich, wenn Trophäenjagd eine Art von Artenschutz ist, dass man sagen kann, Entwicklungshilfe ist eigentlich etwas, was man mit Menschenjagd finanzieren kann. Und ja, dann wird es natürlich sehr pervers.
Genauso steht es im Roman. Trophäenjagd als Naturschutz, Menschenjagd als Entwicklungshilfe. Wie diese Menschenjagd ausgeht, das dürfen wir auf keinen Fall verraten. So viel ist also aber sicher, er überschreitet Grenzen hin, die er nicht zurück kann. Ich meine, man muss sagen, am Anfang wehrt er sich natürlich sozusagen mit den letzten zivilisatorischen Instinkten. Ne? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber dann übernimmt er doch den Jagdimpuls. Man wird erinnert an auch ein ganz finsteres Afrika-Stück, den Klassikerroman von Joseph Conrad. Sie haben ein Zitat Ihrem Roman vorangestellt, Frau Schuters. I should be loyal to the nightmare of my choice. Ich sollte treu meinem Albtraum meiner Wahl sein. Dieser Roman Herz der Finsternis, der ist ja auch weltbekannt geworden, noch durch die Verfilmung sozusagen, durch die Adaption von Coppolas Apocalypse Now. Was hat das für eine Rolle gespielt für Sie, diese literarische Spur?
Ich will immer eigentlich ein Gespräch mit dieser Kanonliteratur führen, weil ich natürlich nicht der erste und auch nicht der letzte Schriftsteller im Welt bin. Und was in Conrads Roman passiert, ist, dass eigentlich ein weißer Mann mit seinem Gefühl von Überlegenheit nach Afrika zieht und ziemlich schnell komplett wahnsinnig wird, wenn er mit dieser Naturkraft konfrontiert wird. Und etwas Gleichartiges passiert, Hunter. Also ich wollte eigentlich den White Geese untersuchen, wo mir der Afrika angeht und denke, das ist eigentlich ein Vergnügungspark, das nur von meinen Vergnügen hier liegt. Ich laufe da ein bisschen rum, ich habe große Waffen, mir passiert hier eigentlich nichts. Und er denkt, er ist alles und jeden überlegen, aber das ist auch nicht so. Und ich wollte nicht nur, dass Hunter darunter geht, aber dass eigentlich unsere ganzen westlichen Art von Denken in dieser Konfrontation zwischen Denkarten und zwischen Lebensstilen in Frage gestellt wird. Und dass wir uns fragen, können wir eigentlich unseren Ethik und unseren Moral so einfach überall exportieren? Oder gibt es auch Stellen in der Welt, wo der einfach nicht mehr funktioniert?
Bei manchen Schilderungen, Frau Schulters, hatte ich das Gefühl, man müsste selbst bewaffnet sein, um diesen Roman durchzustehen in aller seiner Radikalität. Ich habe mich gefragt, wie erleben Sie die Reaktionen von Lesern und Leserinnen jetzt auch bei Lesungen zu Hause, die Sie in den Niederlanden oder in Belgien, die Sie vielleicht schon hatten? Wie reagieren da die Menschen auf diesen Stoff?
Meistens eigentlich gut, weil ich habe immer dem Gefühl, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, weil es ist natürlich ein ziemlich ungemütlich und unangenehmes Buch und das wollte ich eigentlich auch. Ich wollte, dass es irgendwo wehtat, weil wir haben gelernt, uns von die grausame oder schmerzhafte Sachen, die wir in den Nachrichten sehen, zu schützen. Aber weil man hier mit Literatur natürlich von Empathie ausgeht, kommt es viel stärker an. Und natürlich ist es unangenehm. Aber vielen Menschen sagen mir, ja, ich hatte immer diesen Gefühl, ich bin mit dieser Hauptfigur mitgegangen. Ich habe angefangen, den zu glauben. Und dann kommt das Punkt, wo ich sage, Gott, bin ich bis hier mitgegangen. Und dann war ich über mich selbst schockiert. Und das finde ich als Schriftsteller interessant.
Wussten Sie am Anfang, Frau Schulters, wie es ausgeht?
Ja. Ich habe eigentlich am Anfang das letzte Bild von Buch und ich kann es hier nicht beschreiben, aber das Bild, das auf dem Flughafen stattfindet, hatte ich vor Augen, wenn ich angefangen habe zu schreiben und ich wollte nur da ankommen und dazwischen lag so ein tripartigen Tunnel, wo ich durchgegangen bin bis zu diesem Punkt.
Trophäe, so heißt dieser brutal gute Roman von Gea Schulters, Entschuldigung, jetzt auf Deutsch im Tscholnay Verlag erschienen, übersetzt aus dem Niederländischen von Lisa Mensing. 256 Seiten, kosten 24 Euro. Frau Schulters, wann kommen Sie nach Deutschland mit diesem Buch?
Ich bin eigentlich unterwegs. Ich war letzte Woche in München und Münster und es geht noch ein bisschen weiter. Im Mai bin ich noch in Basel und danach im Herbst bin ich wieder hier und mache noch ein paar Lesungen in Deutschland. Also
ich gucke, dass ich bei einer dabei bin, weil ich mich auch wirklich interessiert, wie Menschen um mich herum das aufnehmen, wenn sie es hören. Frau Schulters, vielen Dank jetzt. Alles Gute Ihnen und schönen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Sie.